Wir lesen weiter in dem Buch Franquezzo, ein Wanderer im Lande der Geister. Franquezzo hat jetzt eine Strecke hinter sich mit seinem Begleiter, Treufreund heißt er. Und sie haben, das haben wir jetzt nicht gelesen, wieder eine üble Ebene betreten und haben sich dort gegen dunkle Geister zur Wehr setzen müssen, um anderen zu helfen. Und ich gehe jetzt mal in das Ende dieses Kapitels hinein. Da heißt es: Ich glaubte mich schon verloren, als gerade in dem Augenblicke, wo die uns nächsten Geister über uns herfallen wollten, sich die Wand plötzlich öffnete und Treufreund und ein anderer Geist uns hindurchzogen. Die Wand schloss sich so schnell wieder, dass die heulende Menge kaum wusste, wie wir verschwunden waren. Das ist übrigens auch vielleicht mal ganz kurz eine Erscheinung, wie wir es auch hatten bei der Geschichte von Moses, der die Israeliten, die ja in Sklaverei gefangen gehalten wurden, bei dem Pharao, dem Ägyptischen, und Moses sie also mit viel Kraft, er hatte auch sehr gute Begleitung, auch wesenhafte Begleitung und wusste viel über die Gesetze, sie da rausgeführt hat, durch verschiedene Gefahren hindurch. Und immer wieder zeigte sich, je fester und vertrauensvoller und zuversichtlicher man in einer solchen Situation steht und bleibt und sich nicht von Angst umwehen lässt, desto größer ist der Widerstand, den man solchen Angreifern entgegensetzt. Um es ganz deutlich zu sagen, wir hier im Irdischen haben nochmal ganz andere Möglichkeiten, uns zur Wehr zu setzen gegen alle dunklen Angriffe, die vielleicht mal irgendwann kommen könnten. Also, und ein dunkler Angriff ist zum Beispiel, wenn man in die Angst fällt, in die Sorgen, wenn das so groß wird, dass man sich dem hingebt, wimmert, weint und sagt, ich schaffe das nicht mehr. Das ist wirklich keine gute Situation, um stabil zu bleiben und stabil zu werden. Statt, man muss etwas trainieren, alle Kraft zusammenzunehmen, allen Mut zusammenzunehmen. Und wenn man da wimmernd am Boden liegt, mit einem Sprung hoch und sagen, nein, ich will ins Licht und beten. Herr, gib mir Hilfe, gib mir Kraft, schick mir deine Geistführer, deine Engel, deine Helfer, die Lichthelfer, damit sie mich aus dieser Situation hinaustragen. Ich vertraue dir und weiß, du wirst mir helfen. Werdet da mal sehen, wie schnell ihr da rauskommt. Aber es bedarf als erstes eures guten Wollens. Ihr müsst das wollen. Von alleine kommt's nicht. Nur wer selber sich ehrlich müht und ringt, nur der schafft das. Wer aufgibt, wer sagt, hat sowieso keinen Sinn. Da hat's dann auch keinen Sinn. Ja, ihr Lieben, weiterlesen. Glücklich draußen wurden wir an einen Ort in der Nähe getragen, von wo wir bei rückwärts gewandtem Blick durch die Mauern hindurch, die für unsere Augen durchsichtig geworden waren, wahrnehmen konnten, wie die ganze teuflische Geistergesellschaft miteinander stritt und kämpfte, indem jeder dem anderen vorwarf, dass er uns hätte entkommen lassen. »Siehst du«, sagte Treufreund, »wärest du auch nur für einen einzigen Augenblick auf ihre Anschläge eingegangen, würde es uns nicht möglich gewesen sein, dir zu helfen. Denn du hättest dich dadurch für einige Zeit mit ihrem Magnetismus umkleidet und die Mauern hätten dich gefangen gehalten. Du wärst zu grobstofflich geworden, um die Materie, aus der diese Mauern bestehen, durchdringen zu können. Jene Geister konnten dir bis jetzt nichts anhaben, doch musst du dich in Acht nehmen, wenn du sie wieder siehst. Selbst die kurze Zeit auf dem Erdenplane, während der du dich ihrem Einfluss aussetztest und ihren Ratschlägen zu folgen geneigt warst, hat zwischen dir und ihnen eine Verbindung geschaffen, die schwer zu trennen sein wird, ehe du eine höhere geistige Entwicklungsstufe erreicht hast. Erst dann wird eine Kluft zwischen euch entstehen. Man hat mir gesagt, dass du bis jetzt deine Leidenschaften noch nicht vollständig überwunden hast. Du hast zwar gelernt, sie zu zähmen, aber es ist noch nicht jeder Wunsch nach Rache erstorben, denen gegenüber, welche dich früher gekränkt haben. Und solange dies so steht, wird es dir nicht gelingen, dich von diesen Wesen völlig zu befreien. Besonders nicht, wenn du dich in ihrer eigenen Sphäre aufhältst, wo sie wirklich mächtig sind. Auch ich habe einen Kampf gekämpft, nicht unähnlich dem, welchen du jetzt wagst. Keiner weiß besser, wie hart es ist, da vergeben zu sollen, wo wir schwer gekränkt worden sind. Doch ich weiß auch, dass du dies eines Tages aus freier Wahl und innerem Drange heraus tun wirst. Dann werden diese dunklen Geister keine Macht mehr haben, deinen Weg zu kreuzen. Meine Befehle gehen dahin, dich jetzt zu dem Palaste eines Geistes zu führen, den du zu sehen sehr überrascht sein wirst. Es ist einer, dessen Name dir vertraut ist, obgleich er lange vor deiner Zeit auf Erden lebte. Du warst erstaunt, wie wenig die Geister hier imstande sind, zwischen deinem und ihrem wahren Zustande zu unterscheiden. Wisse denn, dass du die Fähigkeit, klarer und heller zu sehen, ihr verdankst, deren reine Liebe dir stets wie ein ununterbrochener Strom kristallhellen Wassers zufließt. Sie macht dich fähig, höhere Dinge wahrzunehmen und diese niederen Geister in ihrer ganzen Verderbtheit zu durchschauen. Zwischen dir und deiner Geliebten besteht jetzt ein so starkes Band, dass du unbewusst an den Gaben ihrer höheren Natur Anteil hast, wie auch sie selbst Kraft von dir empfängt. Bei deiner jetzigen Entwicklungsstufe wäre es den dunklen Wesen hier leicht möglich, dir manches von der Fäulnis dieses Ortes durch List zu verbergen. Doch in dem reineren Unterscheidungsvermögen, das dir zuteil wurde, hast du die Fähigkeit, die Dinge zu sehen, wie sie wirklich sind und dem Blicke eines reinen Geistes erscheinen müssen. So versucht man vergebens, deine Sinne durch Blendwerk zu täuschen. Groß ist daher die Macht ihrer Liebe, womit sie dich beschützt. Gleichsam ein Schild, der dich in allen deinen Prüfungen beschirmt. Bevor wir diese Sphäre verlassen, muss ich dir noch ein anderes Bild vorführen, das für dich zwar betrübend, aber auf alle Fälle sehr lehrreich sein wird. Es betrifft einen Mann, der so ist, wie du geworden wärest ohne ihre Liebe. Allein im Kampf mit der hoffnungslosen Last deiner Sünden und Leidenschaften und aller jener Wohltaten der Reinheit und Liebe beraubt, die dir von ihrer Seite stets zuströmen. Ist dein Aufenthalt an diesem Orte beendet, wirst du mir dahin folgen, wo dieses andere Bild zu sehen ist. Wir glauben, dass sein Anblick dich doppelt nachsichtig gegen jene unglücklichen Männer machen wird, denen du besser als sonst jemand helfen kannst. Im Gefühl der Dankbarkeit wirst du dann an anderen zu vergelten suchen, was man für dich selbst getan hat. Als er gesprochen hatte, verließen wir schweigend den Ort. Mein Herz war zu voll, als dass ich ihm hätte antworten können. Das arme Weib hatten wir in der Obhut eines strahlenden Engels der oberen Sphäre gelassen und waren sicher, dass ihr jede Hilfe zu ihrem Fortkommen gewährt wurde. Ja, das war nochmal der Nachsatz zu dem Bericht, den wir jetzt hier nicht gemeinsam gelesen hatten. Aber bevor wir jetzt noch in das nächste Kapitel reinlesen, möchte ich nochmal darauf hinweisen, wie wichtig es ist, dass wir auch hier jetzt auf Erden schon üben, Nachsicht zu pflegen und zu trainieren und Vergebung und Versöhnung anstreben. Weil, wie wir hier gerade gehört haben, sind es dunkle Geister in dunkelsten Ebenen, die uns zum Teil noch anhaften können, weil durch unser Tun, durch die Gedanken, die Worte, die ja jeweils unsichtbare Fäden entstehen lassen, uns mit diesen Leuten, mit denen wir jetzt hier Auseinandersetzungen oder Zerwürfnisse haben auf Erden, verbinden. Das heißt, die hängen an uns dran. Das wird übrigens auch in der Gralsbotschaft, in diesen drei Bänden im Lichte der Wahrheit, sehr genau beschrieben, was wir mit jedem einzelnen Gedanken alleine für ein Fädenwerk, für einen Teppich verursachen. Und dieser Teppich sollte mit Licht gewebt werden, mit Gutem und nicht mit diesem dunklen Zeug hier, was ja auf Erden manchmal eher so aussehen könnte wie ein Kavaliersdelikt, aber in Wahrheit hochgefährlich für unser Weiterkommen. Kapitel 23. An der äußeren Grenze der Stadt sahen wir einen prächtigen Palast liegen, der mir merkwürdig bekannt und doch wieder fremd erschien. Schon bei unserer Wanderung durch die Stadt wurde ich so an deren irdisches Gegenstück erinnert, dass mir zumute war wie jemandem, der während eines nächtlichen Alpdrückens einen schönen und vertrauten Ort in hässlicher Verzerrung wahrnimmt. Oft hatte ich in meiner Jugend an diesem Gebäude emporgeblickt und mit Stolz erfüllte mich der Gedanke, dass ich dem Geschlechte entstammte, dem der Bau und alle ausgedehnten Ländereien einst gehörte. Ihn jetzt hier in solchem Zustande wiederzusehen, betrübte und ängstigte mich. Alle Schönheit war verschwunden, sein Marmor beschmutzt, befleckt, seine Terrassen und Statuen zerstört oder beschädigt. Seine schöne Front war durch schwarze Spinngewebe, die Zeichen früherer in seinen Mauern begangener Verbrechen verunstaltet. Und seine hübschen Gärten wie durch einen Pesthauch in eine traurige Einöde verwandelt. Mit schwerem Herzen folgte ich meinem Freunde in das Innere. Wir stiegen die breite Freitreppe hinan und durchschritten die Flügeltüren, die sich von selbst öffneten, um uns einzulassen. Vielen dunklen Geistern, welche kamen und gingen, begegneten wir. Alle begrüßten uns wie Gäste, auf deren Kommen man vorbereitet ist. An der letzten Türe verließ mich Treufreund und versprach, mich an einem anderen Orte wiederzutreffen. Ein heller Schein von rotem Licht traf mein Auge, als ich die letzte Türe öffnete. Man hätte meinen können, dass jemand die Türe eines Schmelzofens aufgemacht habe, so heiß und erstickend war die Atmosphäre. Anfangs glaubte ich fast, der Ort stehe in Flammen. Dann erlosch der Lichtschein allmählich zu einer mattroten Glut und eine Welle von stahlgrauem Nebel strich durch den Saal, während ein eisiger Wind seine frostige Kälte auf mich zu übertragen schien. Diese merkwürdigen Flutwellen von Hitze und Kälte waren durch das starke Feuer der Leiden und den kalten, selbstsüchtigen Frost der Doppelnatur des Mannes verursacht, der hier als Herrscher gebot. Mit unersättlichen Begierden und heißen Leidenschaften vereinigte er in sich höchste Selbstsucht und außerordentlichen Verstand. Wie als Eigenschaften seines irdischen Lebens bald feurige Leidenschaft, bald kalte Berechnung bei ihm vorherrschte, so riefen jetzt die Schwingungen seines Geistes hier den gleichen unvermittelten Wechsel zwischen intensiver Hitze und äußerster Kälte hervor. Wie er auf Erden alle Menschen knechtete, die in den Bereich seiner Macht kamen, So beherrschte er jetzt die geistigen Wesen seiner Umgebung und gebot über sie ebenso selbstherrlich wie einst über seine irdischen Untergebenen. Ich sah ihn am Ende des Saales auf seinem Throne sitzen, in dessen Nähe sich königliche Abzeichen befanden. Die Wände waren mit den geistigen Teilen altergewirkter Tapete behandelt. Aber wie sahen die aus? Nicht nur, dass sie verblichen und zerlumpt waren, es war, als ob die Gedanken und der Magnetismus dieses Mannes in diese hinein verwoben worden waren und sie durch ihre Fäulnis verdorben hätten. Anstatt der Bilder von Jagdszenen, Nymphen und Meergöttern zeigten sie ein beständig wechselndes Panorama vom verflossenen Leben dieses Mannes, das in seiner ganzen Nacktheit und Scheußlichkeit auf die Fetzen der einst prächtigen Draperie geworfen wurden. Die großen Fenster waren mit den geistigen Teilen von einstmals prächtigen irdischen Samtvorhängen bekleidet. Jetzt aber machten sie den Eindruck von Leichentüchern, da sich in ihnen gespensterhafte Gestalten bargen, die, gleich Geistern, der Rache drohend aus ihnen hervorschauten. Dies waren geistige Bilder von solchen, welche dieser Mann seiner Wollust und seinem Ehrgeiz geopfert hatte. Trinkgefäße von Silber, die glühend heiß zu sein schienen, wenn man sie anfasste, und kostbare Vasen schmückten die Tische. Wie überall in dieser Sphäre bot sich mir auch hier der Anblick eines Festgelages. Immer das gleiche Trugbild irdischer Freude und sinnlichen Vergnügens. Bei meinem Eintritt erhob sich der Beherrscher dieses schrecklichen Ortes, um mich mit liebenswürdigen Worten zu begrüßen. Mit Schrecken erkannte ich ihm den Geist jenes Vorfahren, auf den wir als seine Nachkommen so stolz waren und dessen Bild ich, wie man mir sagte, sehr ähnlich sah. Es war ohne Zweifel derselbe Mann mit den schönen, stolzen Gesichtszügen. Aber ach, wie schrecklich war die Veränderung, die mit ihm vorgegangen war. Zeichen der Schande und Unehre waren jeder Linie seines Gesichtes aufgeprägt und offenbarten seine Verdorbenheit, trotz der Maske königlichen Anstandes, womit er seine Verkommenheit zu verdecken suchte. Hier in der Hölle erschienen alle Menschen so, wie sie sind. Keine Macht gibt es, auch nur ein Atom ihrer Gemeinheit zu verbergen. Und dieser Mann war wirklich gemein. Selbst in einem Zeitalter großer Sinnlichkeit war er durch seine Laster aufgefallen. Und zu einer Zeit, wo die Menschen kaum an Grausamkeiten dachten, hatte er sich als ein Mann ohne Gnade und Barmherzigkeit erwiesen. Ich sah dies jetzt alles in den Bildern seiner Umgebung, wie in einem Spiegel, und fühlte mich beängstigt bei dem Gedanken, in unseren Charakteren könnten irgendwelche übereinstimmenden Punkte gewesen sein. Der eitle Stolz derer, die sich der Verwandtschaft mit einem solchen Menschen rühmten, weil er zu einer Zeit eine fast königliche Macht besaß, das machte mich schaudern. Da ich zu seinem Geschlechte gehörte, zeigte dieser Mann Interesse für mich und redete mich an. Er hieß mich willkommen und wünschte, dass ich bei ihm wohnen möchte. Die geheimnisvolle Verbindung unserer irdischen Verwandtschaft ermöglichte es ihm, mein Leben auf Erden zeitweise zu beeinflussen. Von meinem stolzen Wunsch, den Großen der Erde gleich zu sein wie früher meine Vorfahren, wurde er angezogen und stachelte meinen hochmütigen Geist an, der in gewissem Sinne dem Seinigen verwandt war. Er war es auch, wie er mir sagte, der mich zu jenen Handlungen meines Lebens trieb, deren ich mich jetzt am meisten schämte. Handlungen, für die ich mein Leben gegeben hätte, um sie ungeschehen zu machen. Er war es ferner, der mich in der Welt vorwärts zu bringen suchte, denn er hatte gehofft, durch mich selbst wieder Macht über die Menschen zu gewinnen, was ihn für seine Verbannung an diesen Ort der Finsternis etwas entschädigen sollte. Pfui, rief er, dies ist ein Haus voll modernden Gebeins und toter Gerippe. Aber jetzt, da du gekommen bist, um dich mit mir zu verbünden, werden wir zusammen etwas unternehmen, um die Bewohner der Erde in Furcht vor uns zu versetzen und sie zum Gehorsam zu zwingen. Ich habe viele Enttäuschungen mit dir erlebt, o Sohn unseres edlen Geschlechts, und ich fürchtete, du würdest mir am Ende entschlüpfen. Schon vor Jahren habe ich versucht, dich herabzuziehen, meine Absicht aber wurde stets durch eine unsichtbare Macht vereitelt. Immer wieder, so oft ich glaubte, dich ganz sicher in Händen zu haben, schüttelst du mich ab, bis ich des Kampfes beinahe müde wurde. Aber ich gebe nicht so leicht auf. Wenn ich nicht selbst bei dir sein konnte, dann sandte ich dir jemanden aus meinem Gefolge. Und so bist du nun endlich selbst hier und sollst mich nicht wieder verlassen. Siehe, welch herrliche Freuden ich für dich in Bereitschaft habe. Er ergriff meine Hand. Die seinige schien heißer als Fieberbrand und führte mich zu einem Sitz neben sich. Zögernd entschloss ich mich, Platz zu nehmen und die Dinge, die da kommen sollten, abzuwarten. Im innersten Herzen aber betete ich, dass ich vor Versuchung bewahrt bleiben möchte. Ich bemerkte wohl, dass er mir nicht Speise noch Trank anbot. Dagegen ließ er eine liebliche Musik ertönen. Wie lange musste ich schon den Trost dieser himmlischen Kunst entbehren, die stets sehr auf meine Gefühle gewirkt hatte. Eine wilde, sinnenbetörende Weise, wie sie die Sirenen gesungen haben mögen, wenn sie ihre Opfer anzulocken suchten, erklang. Bald anschwellend, bald dahinsterbend. Keine Musik der Erde konnte zugleich so schön und so furchtbar sein. Konnte so Kopf und Herz berauschen und mich dennoch mit einem solch starken Gefühle der Furcht und des Widerwillens erfüllen. Dann erschien vor uns ein schwarzer Spiegel, in dem die Bilder der Erde und des Lebens auf ihr sowie mein eigenes Bild sichtbar wurden. Ich lenkte hier die Gemüter von Tausenden durch den bestrickenden Zauber solcher Musik, die ich mir aneignen konnte. Durch diese Kunst erregte ich die niedersten, stärksten Leidenschaften, bis die Lauscher unter ihrem mächtigen Bann sich selbst und ihre Seelen verloren. Hierauf erschienen im Spiegel Völker und Heere, die durch den Einfluss meines Vorfahrens von ehrgeizigen Plänen erfüllt waren. Er regierte sie als Despot durch den ihm zur Verfügung stehenden Organismus. Auch an diesem Punkte, sagte er, solle ich seine Macht mit ihm teilen. Dann wieder sah ich, wie ich Wissenschaft und Literatur beherrschte und mit deren Hilfe die Einbildungskraft der schreibenden Sterblichen beeinflussen konnte. Unter meinem Einfluss würden diese Bücher schreiben, die sich an die Vernunft, den Verstand und die sinnlichen Begierden der Menschen wenden, bis diese, durch den falschen Schein verführt, die empörendsten Ideen und abscheulichsten Lehren billigen würden. Er zeigte mir Bild um Bild, wie der Mensch auf Erden durch Geister mit genügender Willenskraft als Werkzeug zur Befriedigung ihrer Gier nach Macht und sinnlichen Genüssen gebraucht werden konnte. Vieles davon war mir vorher schon bekannt gewesen, aber niemals hätte ich mir die ganze Größe des Unheils vorgestellt, das einem Wesen wie dem vor mir anzurichten möglich wäre. Würde ihm nicht durch höhere Mächte Einhalt getan. Letztere kennt solch ein Geist nur als eine ihm entgegenwirkende unsichtbare Kraft, die seine Anstrengungen bei jeder Gelegenheit vereitelt, es sei denn, dass er einen geistesverwandten Menschen als Medium findet, mit dem er so zusammenwirken kann, als ob sie beide nur ein Wesen wären. Aus solcher Verbindung entstehen viel Kummer und Elend. Wir haben dann jene Scheusale von triumphierender Bosheit vor uns, die zu allen Zeiten die Menschheitsgeschichte geschändet haben. Diese Wesen werden jetzt zum Glück immer seltener. Je mehr die Menschen und die geistige Welt durch die Lehren der Engel aus himmlischen Sphären gereinigt werden. Ja, an dieser Stelle machen wir mal Schluss. Es ist wahrscheinlich kein Zufall, dass ich gerade, während ich die letzten Sätze vorgelesen habe, an unsere derzeitigen Akteure in Berlin und in den Länderparlamenten gedacht habe.